irgendwann muss man auch wieder Hoffnung schöpfen und an das Gute glauben und sich halt eben diese positiven Gedanken machen. Die Therapie natürlich so gut es geht annehmen und dann mit guter Laune Musik, ne, so habe ich es gemacht, durch den düsteren Wald.
Viele Menschen wissen intuitiv, dass Sport und Bewegung in irgendeiner Weise der Gesundheit zuträglich sind. Am Tag, an dem diese neue Folge und frische Folge von Gesund in Sport Deutschland erscheint, also die Folge, die ihr gerade hört, ist Weltkrebstag. Der findet jedes Jahr statt am 4. Februar und möchte ein Bewusstsein schaffen für die Vorbeugung, die Erforschung und die Behandlung von Krebserkrankungen. Jetzt von meiner Seite aber erstmal hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr hört Gesund in Sport Deutschland mit der 5. Folge der nunmehr 3. Staffel dieses Podcasts vom Deutschen Olympischen Sportbund. Sport und Bewegung sind wichtig zur Vorbeugung von Krebs. Menschen, die sich regelmäßig bewegen, senken ihr Risiko für einige der häufigsten Krebsarten. Aber auch wenn Menschen sich einer Krebsdiagnose stellen müssen, also schon erkrankt sind, sind Sport und Bewegung in fast allen Stadien einer Krebserkrankung empfehlenswert, weil sie den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen können. Wir wollen über dieses Thema, also Sport, Bewegung und Krebs, sprechen und haben uns eine Gästin eingeladen, deren Lebensgeschichte alleine zahlreiche Podcast-Stunden füllen könnte. Denn sie hat zweimal Gold und einmal Silber bei den Paralympischen Spielen über 100 Meter Brust im Schwimmen gewonnen, zuletzt in Paris letztes Jahr. Dazu kommen 3 Weltmeistertitel, 4 Europameisterschaftstitel, zahlreiche internationale Medaillen mehr. Und es gibt noch so viel mehr über sie zu erzählen. Sie ist mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen, mit 13 Jahren hat sie hier das Schwimmen erlernt, das bereits mit ausgebrochener Krankheit Morbus Stargardt, was das Sehvermögen von ihr auf etwa 2% reduziert. Im Oktober 2021 hat sie aus dem Nichts heraus die Diagnose bekommen, Hirntumor, Fachbegriff diffuses Astrozytom. Es folgten 13 Monate Chemotherapie und ganz, ganz viel Sport, Bewegung, Training, 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 Training und 2024 die eben schon erwähnte Goldmedaille in Paris. Was für eine Geschichte. Herzlich willkommen, Elena Semechin.
Ja, hallo zusammen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ja, du hast eigentlich schon alles erzählt. Ich weiß nicht, was ich doch erzählen soll.
Da kommt noch ganz, ganz viel, was du erzählen sollst und kannst. Da bin ich mir sicher, du hast so eine unfassbar bewegte Lebensgeschichte. In deinen 31 Jahren hast du so vieles schon erlebt. Lass uns doch vielleicht ganz kurz nochmal bei deiner Passion starten, nochmal an den sportlichen Anfang quasi zurückgehen. Wie bist du zum Sport gekommen und war Schwimmen gleich deine Leidenschaft oder hast du vielleicht noch andere Sportarten ausprobiert zuvor?
Schwimmen war eigentlich nie meine Leidenschaft. Ich muss sagen, ich war auch als Kind überhaupt nicht sportlich. Sowas gab es bei uns damals nicht. Wir hatten ja überhaupt keine Möglichkeiten, irgendwie im Verein zu gehen und dort Sport zu betreiben. Eigentlich erst so richtig, als wir nach Deutschland gekommen sind und ich auf die Privatschule nach Nürnberg gekommen bin. Da habe ich dann einen verrückten Freizeitleiter kennengelernt, der wahrscheinlich an meine Fähigkeiten geglaubt hat. Und wir haben dann angefangen, ganz viele verschiedene Sportarten auszuprobieren. Da war ich aber, wie gesagt, auch schon so 12, 13 Jahre alt. Und ja, dann habe ich Sportabzeichen gemacht, das Goldene. Und da musste man eben auch 50 Meter schwimmen, ohne sich festzuhalten. Und da habe ich gesagt, ja, ich könnte es probieren mit Hundepaddeln. Habe es dann auch so knapp geschafft und habe die 50 Meter irgendwie, ja, gemeistert und dann hieß es, ja du bist 13 Jahre alt, wir müssen dir jetzt das Schwimmen beibringen. Und so bin ich dann zum Schwimmen gekommen.
Welche Sportarten hast du noch ausprobiert? Ich bin neugierig. Das hört sich so an, als wäre da durchaus noch einiges anderes dabei gewesen.
Ja, Leichtathletik, Springen, Laufen, Werfen, all sowas. Und ich habe dann auch Fußball gespielt, als das mit dem Sehen noch etwas besser war. Ich habe getanzt, ich habe geklettert, also ich habe wirklich viele, viele Dinge gemacht. Und dann bin ich aber irgendwie doch beim Schwimmen hängen geblieben, aber nicht, weil ich es mir explizit so ausgesucht habe, sondern mehr das Schwimmen hat mich wahrscheinlich ausgesucht. Irgendwie wurde ich dann von der Bundestrainerin bei irgendeinem ganz kleinen Wettkampf gesichtet und eingeladen zu so einem Nachwuchslehrgang. Und das hat mich dann gepackt, das Schwimmen wirklich intensiver zu betreiben, weil ich dann so viele Chancen für mich gesehen habe, um mich zu entwickeln, um ganz weit nach oben zu kommen und auch irgendwie über eigene Grenzen hinauszugehen. Und ich wollte eben die ganze Welt sehen. Und das Schwimmen war für mich damals wirklich wie ein Tor in die Welt. Und das hat mich dann so gepackt, Schwimmen profimäßig zu betreiben.
Konntest du deine Familie so ein bisschen anstecken mit dem Schwimmen?
Nein, leider überhaupt nicht. Ach, ich habe überhaupt
Ehrlich?
Keine Sportler in der Familie, nein.
Okay.
Ich bin die einzige Wahnsinnige in der Familie.
Alles klar. Ich muss mich ein bisschen disziplinieren, weil es gibt so viele interessante Aspekte in deinem Leben. Aber wir haben ja auch schon gesagt, heute ist Weltkrebstag und wir wollen auch deine Krebserfahrung thematisieren. Du sprichst ja als Keynote-Speakerin auch sehr offen darüber. Wann und wie hast du von der Krebserkrankung erfahren? Wie war das?
Also gemerkt habe ich das schon wirklich früher, dass irgendwas nicht stimmt. Aber ich war da gerade mitten in der Vorbereitung für die Spiele in Tokio, damals 2021 noch. Und klar, da schiebt man alle Signale zur Seite, wenn man sich auf den einen Tag konzentriert. Ja, und dann hatte ich erst nach den Spielen, als wir dann im September nach Hause gekommen sind, 2021, irgendwann waren die Kopfschmerzen so schlimm, dass ich dann gesagt habe, okay, ich muss zum Arzt, ich muss das abklären. Ich kann das nicht mehr ertragen und ich bin wirklich tough, was das angeht. So, und dann erinnere ich mich noch sehr gut an den Tag. Wir waren mit meinem damaligen Verlobten noch unsere Eheringe aussuchen und danach hatte ich den MRT-Termin gekriegt, das war recht spät. Und dann war das schon komisch, dass der Arzt mich nach dem MRT direkt ins Sprechzimmer gebeten hat und hat gesagt, ja, das in ihrem Kopf ist komisch, wir müssen unbedingt noch ein zweites MRT mit Kontrastmittel machen, aber das sieht nach einem Gehirntumor aus. Und so habe ich das erste Mal im Anfang Oktober davon erfahren.
Wie schlimm kann man sich diese Kopfschmerzen vorstellen? Es gibt ja Menschen, die leiden durchaus auch an Migräne und haben immer wieder Kopfschmerzen, aber die Idee zu erhalten, das mal tiefer prüfen zu lassen und auch ein MRT im Hinblick auf eine mögliche Tumorerkrankung machen zu lassen, ist ja doch nochmal ein gewisser Schritt.
Ja, dadurch, dass ich Profisportlerin bin, habe ich so ein besonderes Verhältnis zu meinem Gefühl, zu meinem Befinden. Ich kann da wirklich sehr, sehr gut auf mich hören, auf meinen Körper. Das lernt man ja auch als Profisportler, wirklich auf alle Signale zu hören. Und du merkst es relativ schnell, wenn irgendwas nicht stimmt. Und von daher haben mir Gott sei Dank die Ärzte auch direkt vertraut und haben gesagt, wenn sie das unbedingt möchten, dann machen wir das natürlich, weil klar, man macht ja jetzt nicht sofort schnell irgendwie ein MRT am Kopf, nur weil man sagt, ich habe mal ein bisschen Kopfschmerzen. Aber da waren sie wirklich, da bin ich sehr dankbar, dass sie mir direkt das Vertrauen geschenkt haben. Und dadurch, dass ich ja auch eigentlich gelernte Physiotherapeutin bin, habe ich gesagt, ich kann etliche Verspannungen ausschließen. Bitte glauben Sie mir, da muss was anderes sein. Und ja, Gott sei Dank haben wir das gemacht und ich habe auf mein Gefühl gehört.
So eine Nachricht ist immer ein einschneidendes Erlebnis. Wie bist du mit Ängsten und Unsicherheiten umgegangen? Vielleicht auch gerade im Hinblick auf deine sportliche Karriere. Da stand ja bestimmt auch ganz viel auf dem Spiel.
Oh ja, da hatte ich wirklich sehr viel Angst. Ich wollte mein Leben, das ich geführt habe, das ich sehr glücklich geführt habe, wollte ich so nicht aufgeben. Und ich wollte das auch überhaupt nicht einsehen, dass jetzt irgend so ein Krebs kommt und sagt, wie es weitergehen soll. Und deswegen war es eigentlich für mich klar. Ich habe nach der Diagnose einige Tage geweint und hatte auch wirklich sehr viel Angst. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir von Anfang an gesagt, das lasse ich nicht zu. Ich lasse eben nicht von der Diagnose darüber bestimmen, wie es jetzt mit meinem Leben weitergeht und habe gesagt, sobald die ganzen Therapien abgeschlossen sind, die OP durchgestanden ist, werde ich meinen Alltag, so wie ich es kenne, wieder in Angriff nehmen. Und so war das dann ja auch. Nach der OP bin ich dann recht schnell wieder in die Halle gefahren, auch wenn ich überhaupt nicht im Wasser war, aber mir war das so, so wichtig, meine Routine, die ich ja als Profisportlerin tagtäglich durchlebt habe, wieder irgendwie zu leben. Und das hat mir ganz viel Kraft gegeben.
Ist das quasi auch so ein kleines Erfolgsrezept, was du anderen mit an die Hand geben würdest, so einen Anker zu finden, also bei dir der Sport, der gerade über diese psychologisch schwierigen Momente zu Beginn einer Krebserkrankung hinweghilft?
Ja, definitiv. Also das sage ich auch immer wieder. Wir Menschen, wir können ja jeden Tag kann ja irgendwas passieren. Schicksalsschläge, Erkrankungen, irgendwelche schlechten Neuigkeiten. Und natürlich nimmt das erstmal einen mit und man braucht es mal eine gewisse Zeit, um das zu verarbeiten. Und das ist auch total okay, die Gefühle zuzulassen, die da aufploppen. Aber nichtsdestotrotz ist es enorm wichtig, irgendwann auch wieder zurück in den Alltag zu kehren, zurück zu der gewohnten Routine, weil das uns ja auch ablenkt von all den Ängsten und Sorgen. Weil wenn ich in der Phase nach der OP nur zu Hause gesessen wäre und darüber nachgedacht hätte, was jetzt alles passieren kann und wie schlimm das alles ist, ich wäre daran verzweifelt und ich glaube, das hätte mich gebrochen. Deswegen war das für mich wirklich eine Kraftquelle, wieder zurückzukehren zu dem, was ich immer gemacht habe vor der Diagnose.
Habe ich das richtig verstanden, dass Sport dir dahingehend auch geholfen hat, dass du quasi nach der Erkrankung oder nach der Chemotherapie noch gar nicht mit Sport einsteigen konntest, aber schon wieder die Atmosphäre der Schwimmhalle aufgenommen hast, um quasi positiv wieder an deine Leidenschaft zurückzukehren?
Ja, das war so und das sage ich jetzt auch immer wieder anderen Menschen. Selbst wenn es einfach nur der Gang ins Büro ist, das macht schon so viel mit uns, das lenkt einfach ab und du machst wieder etwas und du fühlst dich gebraucht und sitzt nicht einfach nur da und verzweifelst. Das ist wirklich eine Kleinigkeit, aber die ist so wirksam.
Sport vermittelt ja auch in gewisser Weise durch den Wettkampfcharakter eine gewisse mentale Stärke. Welche Rolle hat das gespielt in der Zeit für dich, dass du aus dem Sport heraus schon eine gewisse Resilienz mitbringen konntest?
Das war unfassbar viel wert für mich. Ich habe wirklich viel davon profitiert und ich bin unfassbar froh, dass ich diese mentale Stärke aus dem Sport und all diese Werte, was man aus dem Sport alles mitnimmt fürs Leben, Durchhaltevermögen, Disziplin, auch sich selber immer wieder zu motivieren, immer wieder versuchen, positive Gedanken im Kopf zu kreisen und eben nicht nur das Negative. Das hat wirklich mir geholfen, diese ganze Zeit, auch die ganze lange Chemotherapie danach durchzustehen. Einfach nur diese Erfahrung aus dem Sport zu transferieren in das Leben mit dem Krebs. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel geholfen.
Du hast Bestrahlung bekommen, dann Chemotherapie relativ lange. Das hast du schon geschildert. Wie lange hat das eigentlich gedauert, bis du dann nicht nur in die Schwimmhalle gehen konntest, sondern auch wieder mit Sport beginnen konntest? Oder konntest du vielleicht sogar leichte Bewegungseinheiten sogar während der Chemotherapie außerhalb des Schwimmbeckens machen?
Ja, ich musste nach der OP erstmal abwarten, bis die Wunde verheilt ist. Das heißt, so lange konnte ich nicht ins Wasser. Das hat ungefähr so 2-3 Wochen gedauert. Und als dann die Wunde okay war und die Ärzte das Go gegeben haben, war ich natürlich wieder sofort im Wasser. Davor habe ich ein bisschen Aquajogging gemacht und ein bisschen Stabi am Beckenrand. Aber ich war da, ja. Und das hat mir Kraft gegeben. Und während der Bestrahlung und während der Chemotherapie habe ich eigentlich fast durchgehend Sport gemacht. Manchmal mehr, manchmal weniger, so wie das der Körper zugelassen hat. Aber ich muss schon wirklich gestehen, die Chemotherapie, gerade auch dann so ab der Mitte zum Ende hin, das war wirklich hart, sich da durchzuquälen. Und manchmal gab es Tage, da lag ich einfach nur im Bett und habe verzweifelt, weil einfach man sich mit solchen Medikamenten so vergiftet fühlt und man ist zu nichts mehr in der Lage. Und dann am nächsten Tag kam aber wieder so ein kleiner Funken Energie und den habe ich dann zu 100% ausgenutzt und habe gesagt, komm, selbst wenn es einfach nur zum Training hingehen ist und ein bisschen Dehnung am Beckenrand, du hast dann schon mal was gemacht und das hat mich dann auch wiederum beflügelt und mir Kraft gegeben.
Sport und Bewegung, das haben wir ja schon gesagt, die Wissenschaft weiß mittlerweile, dass auch während der Krebsbehandlung Sport und Bewegung einfach gut sind. Ich will jetzt einen kleinen Werbeblock, Elena, einschieben für das Projekt Bewegung gegen Krebs, das der Deutsche Olympische Sportbund und die Deutsche Krebshilfe gemeinsam bieten. Da werden ganz viele Ressourcen angeboten, von Broschüren über Videoclips etc. für Betroffene, aber natürlich auch Nicht-Betroffene, zum Beispiel Familie und Angehörige. www.bewegunggegenkrebs.de könnte hier der Startpunkt eurer Suche sein. Genauso wie www.dosb.de, da könnt ihr oben in der Suchleiste gleich Bewegung gegen Krebs eingeben und kommt auf ganz, ganz viele Informationen und Ressourcen. Elena, wie war das in der Nachbehandlung für dich? Hat da Sport und Bewegung auch eine Rolle gespielt?
Das war der Wahnsinn. Eigentlich direkt nach dem Abschluss der Chemotherapie wollte ich ins Höhentrainingslager. Und die Ärzte konnten aber nicht wirklich sagen, ist das gut, ist das schlecht. Es gab einfach keine Erfahrungswerte. Und dann haben sie gesagt, ja, versuchen Sie es doch mal aus. Und dann habe ich gesagt, klar, gerne machen wir. Sind ins Höhentrainingslager geflogen, in die Sierra Nevada in Spanien. Und wir hatten ja die ganze Zeit unsere Blutwerte. Das heißt, wir konnten uns gut orientieren und vergleichen. Und das war der Wahnsinn, wie schnell sich meine Blutwerte zum Positiven entwickelt haben. Und ich war so schnell, wie eigentlich, ja, die Ärzte haben gesagt, sie kennen so ein Beispiel nicht, wieder auf meinen Bestwerten, sage ich jetzt mal, was das ganze Blutsystem angeht. Und das ist so ein bisschen auch mein Vorhaben für die Zukunft. Das möchte ich gerne aufbauen, dass ich so ein Reha-Camp für alle betroffenen Menschen, die eine schwierige Therapie durchstehen, wieder auf Vordermann kommen wollen, möchte ich ganz gerne mit denen so ein Camp machen, zur Regeneration quasi. Weil mir persönlich das so geholfen hat und ich bin da total beeindruckt und die Ärzte waren total fasziniert und die Trainer. Und deswegen denke ich, dass ich damit auch ganz, ganz vielen anderen Menschen helfen kann.
Das ist eine tolle Sache. Was hat dir neben dem Sport geholfen? Ich habe ein bisschen geluschert auf deiner Website. Wollen wir auch gleich weitergeben. Noch ein Link, www.semechin.com. Ein ganz tolles Video von dir und der Zeitschrift Vogue gefunden, in dem du offenbarst, dass du auf deinem Handy Aufkleber von Techno-Clubs sammelst.
Ja, ich gehe gerne tanzen. Ich höre gerne Techno-Musik. Also ich höre generell sehr, sehr gerne verschiedenste Musik. Und ab und zu braucht man das auch mal, sich von dem ganzen Sportlerleben ja zu flüchten, sage ich jetzt mal. Und bei mir ist es dann eben das Tanzen in irgendeinem schönen Techno-Club in Berlin. Und das lädt mich dann wiederum mit neuer Energie auf, wenn mir das alles ein bisschen viel wird mit dem Sport und mit dem Druck und Erwartungshaltung.
Genießt man diese Momente, also das Tanzen, oder ich habe auch gelernt, du machst Pole Dancing zum Beispiel ganz leidenschaftlich. Genießt man diese Momente dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr, wenn man so eine Krankheitsgeschichte hat?
Du bist sehr gut informiert.
Ja.
Das finde ich super. Ja, das genießt man auf jeden Fall. Man braucht diese Freiräume für sich, um eben da nicht zu verbissen zu sein und auch einmal ein bisschen Distanz zu haben. Das ist für mich persönlich enorm wichtig.
Mhm. Wir wollen mit dieser Podcast-Folge ja auch Mut machen. Wir wollen Kraft schenken. Wir erkennen aber auch, dass es schwierig ist, mit so einer Krebsdiagnose umzugehen. Deshalb, wie hast du dich an Tagen motiviert, an denen es mental vielleicht herausfordernd war, auch diese Diagnose zu akzeptieren oder auch vielleicht dann in der Folge, als du wieder ins Training eingestiegen bist, zu trainieren?
Ach, glaub mir, ich hatte wirklich furchtbare Tage und habe geheult und habe wirklich nicht mehr wirklich daran geglaubt, aber nur kurz. Ich meine, das waren solche Phasen, die gehören eben dazu, dass man einfach mal verzweifelt und heult, ja. Aber ein paar Minuten später oder einen Tag später, whatever, kam dann wieder diese Hoffnung zurück und meine Zielsetzung. Ich habe mir dann ziemlich schnell vorgenommen, wieder stärker zurückzukehren als vor dem Krebs. So größenwahnsinnig wie ich bin, habe ich mir direkt das Ziel gesetzt. Ja gut, ich habe die OP gut überstanden. Für mich war am wichtigsten mein Persönlichkeitszentrum. Das war ja ganz in der Nähe von dem Tumor. Und ich dachte, wenn ich wieder normal aufwache, so wie ich halt bin als Elena, dann werde ich auf jeden Fall mich auch im Sport zurückkämpfen. Und deswegen habe ich mir von Anfang an dieses Ziel gesetzt und habe immer wieder daran gedacht, wofür ich das mache. Und ich wusste auch, wenn ich das schaffe, dann beweise ich es nicht nur mir selber, dass der Körper, der menschliche Körper, zu so viel mehr fähig ist, als man es vielleicht manchmal denkt oder zumutet. Und da wollte ich auch vielleicht ein Stück weit Vorbild für ganz viele andere Menschen sein und sagen, hey, gebt nicht auf, kämpft dafür, wenn ihr ein Ziel habt. Das muss ja jetzt nicht unbedingt starten bei Olympia sein, aber jeder hat ja seine eigenen Ziele und das lohnt sich, dafür zu kämpfen.
Was die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt vielleicht an deiner Stimme nur erahnen können, ist, wie du strahlst, wenn du das sagst. Also diese Positivität, die merkt man und spürt man wirklich an jeder Ecke. Ist das auch ganz wichtig und vielleicht so ein bisschen Erfolgsrezept, dass man positive Glaubenssätze selbst auch braucht, kleine Mini-Ziele, die man verfolgt auf diesem steinigen Weg?
Ja, absolut. Ich meine, wir sind ja die Herrscher über unsere Gedanken, richtig?
Korrekt.
Das heißt, wenn ich immer nur an das Negative denke, dann wird es immer, immer negativer und immer schwieriger und alles ist schlecht. Aber wenn du dagegen ankämpfst und dein Gehirn immer selber programmierst, indem du dir auch nur die kleinsten Sachen immer wieder positiv sprichst, ach, wie lecker mein Essen doch heute ist. Oder wie gut habe ich denn heute geschlafen. Oder wie schön, dass mein Tee mich gerade wärmt. Egal was, die kleinsten Sachen, das reicht schon, um dein Gehirn auf den positiven Weg zu bringen. Und das fällt manchmal extrem schwer, ja. Aber nichtsdestotrotz kann man das machen.
Du stehst wieder voll in deinem Sport schwimmen. Nimmst du deinen Sport jetzt anders wahr oder vielleicht auch Sport generell seit der Erkrankung?
Ob ich den Sport jetzt anders wahrnehme, weiß ich nicht, aber mein Leben, ja, mein Leben betrachte ich jetzt vielleicht ein bisschen anders. Ich bin, wie soll ich sagen, ich lebe in hier und jetzt, weil mir jetzt natürlich richtig bewusst geworden ist, dass das Leben vielleicht doch nicht so lange dauern kann, wie ich es mir gedacht hatte oder gewünscht habe. Und ich lebe jetzt viel intensiver, weil ich viele, viele Dinge, die ich auf später verschoben habe, wie zum Beispiel Fallschirmsprung oder ich wollte schon immer meinen Tauchschein machen oder Konzerte besuchen, ich habe die immer auf später verschoben und habe gesagt, ja, ich habe hier Training und Sport und Wettkämpfe, mache ich dann irgendwann. Und jetzt mache ich das immer sofort. Wenn ich irgendeinen Wunsch habe, dann versuche ich das so schnell wie möglich umzusetzen, weil mir eben jetzt bewusst ist, vielleicht gibt's ja gar kein später mehr. Und seitdem ist mein Leben intensiver, schöner, emotionaler und ich bin ein sehr glücklicher Mensch, ja.
Und wow, was für Extreme. Der Tauchschein geht ja ganz in die Tiefe, Fallschirmsprung geht ja ganz in die Höhe.
Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen verrückt.
Das Motto des diesjährigen Weltkrebstages, der jedes Jahr übrigens am 4. Februar stattfindet, lautet dieses Jahr United by Unique, also vereint durch Einzigartigkeit. Was macht dich und deine Geschichte besonders einzigartig?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde mal sagen, das Einzigartige vielleicht bei mir ist, dass ich diese Dinge, die ich mache, sehr schätze und sehr dankbar bin für all das, was mir gegeben wurde. Klar, man kann viel meckern, aber ich glaube, das ist so einer meiner positiven Eigenschaften, dass ich eben nicht lange verzweifle oder die negativen Dinge sehe, sondern relativ schnell versuche, das Gute daran zu sehen, das Positive daran zu sehen. Bist du mit der Antwort zufrieden?
Ja, ich würde vielleicht sogar noch nachhaken an der Stelle, weil ich es total interessant finde, denn die Frage drängt sich auf, ob du durch deine Geschichte auch neue Ziele oder neue Perspektiven entwickelt hast, die du jetzt verfolgen möchtest und vielleicht vorher noch gar nicht so im Blick hattest. Also du hast ja eben schon gesagt, dir ist das Leben im Jetzt sehr wichtig, aber gibt es vielleicht andere Ziele, die sich irgendwie aus dem Nichts für dich jetzt aufgetan haben?
Naja, ich versuche eben aus diesen Erfahrungen mit dem Krebs, also ich will jetzt Krebs nicht schönreden, das war auf jeden Fall eine blöde Erfahrung, das wünscht man keinem. Nein. Und ich hätte auch am liebsten darauf verzichtet, aber jetzt ist es nun mal so und gehört zu meiner Geschichte und jetzt überlege ich, was kann ich damit Gutes tun und jetzt weiß ich kann ganz, ganz vielen anderen Menschen helfen, mit meiner Erfahrung, meine Erfahrungen teilen. Und das ist doch schon auch alleine eine tolle Sache, wenn sich die anderen Menschen auch nicht mehr so alleine fühlen, weil es jemanden gibt, der das auch schon alles durchlebt hat. Und in der ganzen Zeit während der Chemo oder auch davor nach der OP hatte ich eine wirklich große Community. Wir haben viel geschrieben mit verschiedensten Menschen aus verschiedensten Altersgruppen. Und das war dieser Zusammenhalt, das war so, so schön. Und das mache ich ja bis heute. Ich bin ja unfassbar dankbar und ja auch irgendwie froh, dass ich anderen Menschen jetzt mit meiner Erfahrung helfen kann.
Wie wichtig ist diese Community generell? Also wenn man so eine Diagnose bekommen hat, vielleicht auch nicht weiß, was auf einen zukommt, hat das einen großen Stellenwert?
Ja, für mich absolut. Ich bin damals ja auch relativ schnell, wirklich sehr schnell, ein paar Tage nach der Diagnose an die Presse gegangen und habe das ja auch auf meinen Social-Media-Kanälen veröffentlicht, auch wenn mir eigentlich alle davon abgeraten haben. Aber ich habe gesagt, nein, ich möchte das so. Das gehört für mich zum Leben dazu, dass man eben nicht nur über die schönen und positiven Sachen spricht, über Erfolge und ach, wie toll das alles ist, sondern all diese schwierigen Momente gehören doch zum Leben dazu. Und viele Menschen, die fühlen sich damit auch irgendwie verbunden. Und das habe ich richtig gespürt, dass eben so eine Leidensgeschichte auch Menschen verbindet. Und das hat mir auch wiederum sehr viel Kraft gegeben. Und ich bereue das bis heute nicht und bin sehr froh, dass ich das damals so gemacht habe.
Was würdest du jetzt gerne Betroffenen mit auf den Weg geben? Also Menschen, die diesen Podcast gerade hören, vielleicht selbst von einer Krebserkrankung betroffen sind oder vielleicht auch Partner und oder Angehörige, die jemanden lieben, der betroffen ist?
Ja, ich sag immer wieder, dass man nicht lange darüber grübeln soll. Warum ich? Weil diese Frage...
Ist müßig, oder?
Ja, das macht aber gar keinen Sinn, sich das zu fragen. Ich meine, das kann hier keiner beantworten. Ist halt so, ne? Und so war es bei mir dann auch. Es bringt einfach nichts. Und ich wusste, okay, klar, du kannst traurig sein, du kannst wütend sein. All das ist total nachvollziehbar. Aber irgendwann muss man auch wieder Hoffnung schöpfen und an das Gute glauben und sich halt eben diese positiven Gedanken machen. Die Therapie natürlich so gut es geht annehmen. Und dann mit guter Laune, Musik, so habe ich es gemacht, durch den düsteren Wald, ne? Und dann kommst du schon irgendwann raus. Das war meine Strategie, da rauszukommen. Mhm.
Jetzt wollen wir den Podcast aber abrunden. Also die Zeit ist verflogen. Wahnsinn. Wir sind schon am Ende.
Ist schon vorbei.
Wir haben jetzt eine halbe Stunde schon gesprochen.
Okay. Fast. Ich habe so viel gequatscht.
Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil. Wir wollten ja explizit auf deine Erfahrungen aufbauen und das als Mutmacher in die Welt schicken. Aber jetzt wollen wir uns natürlich auch wieder deiner sportlichen Passion mal widmen. Paris ist jetzt in the books quasi. Was kommt jetzt als nächstes? Was steht bei dir an? Erzähl mal, wie sieht gerade dein Trainingsalltag aus?
Ich hatte nach den Spielen relativ lange Saisonpause gemacht, 3 Monate, das ist für einen Profisportler unüblich, ja. Aber ich habe es das auch mal gebraucht und hatte auch unfassbar viel zu tun, viele Auftritte, Ehrungen, Talkshows, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Jetzt bin ich wieder im Training. Es ist unfassbar hart, wieder anzufangen, muss ich wirklich gestehen. Ich trainiere auch momentan nur 8-mal die Woche, normalerweise also 10 bis 12-mal.
Nur 8-mal, ne? Das ist ja schon eine Riesenmenge.
Ja, wenn man normalerweise 10 bis 12-mal trainiert, ist das schon ein Unterschied. Wir haben dieses Jahr Weltmeisterschaften in Singapur. Mhm. Da würde ich natürlich schon auch gerne mitmachen. Und an sich ist ja auch schon wieder bald LA, die nächsten Spiele. Ich glaube, die Amis würden das auch nochmal toppen. Und da bin ich sehr gespannt und würde natürlich auch gerne dort starten.
Sagt Elena Semerchin. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch und alles, alles Gute, viel Gesundheit für die Zukunft und ganz viel sportlichen Erfolg. Wir fiebern mit dir mit. Vielleicht ja noch so eine Goldmedaille in LA, das wäre was.
Das wäre toll, ja. Danke, danke, vielen Dank für die Einladung und allen Zuhörern natürlich beste Gesundheit, passt auf euch auf und immer schön positiv bleiben.
Das kann ich nur unterstreichen. Wünsche viel Gesundheit, gute Genesung, falls die oder diejenigen, die jetzt zuhören, vielleicht auch Betroffene sein sollten. In diesem Sinne, Sport und Bewegung hilft vor in der Prävention oder eben auch schon bei eingetretener Krebserkrankung und kann ja nicht nur Prävention leisten, sondern eben auch die Behandlungserfolge steigern und das Leid mildern. In diesem Sinne, bleibt gesund in Sport Deutschland. Alles Gute, bis zur nächsten Folge.